zumindest herausgefordert sind, den Fokus auf das Wesentliche im Leben nicht zu verlieren, sondern in den Augen zu behalten. Und wir sind bisher, dadurch, dass wir nur auf der Wiese hier sind, noch nie dazu gekommen, uns die Folie für diese Predigtreihe anzuschauen. Auf dieser Folie ist eine Blende abgebildet von einer Kamera. Und auch als Fotograf, der ich mehrere Jahre war, auch nebenher, ist das ein Thema, was schön praktisch auch ist. Und zwar spielt beim Fotografieren das Fokussieren, der Fokus, eine ganz, ganz wichtige und ganz zentrale Rolle. Einige von euch sind schon in den Genuss gekommen, fotografiert zu werden, zuletzt unser Brautpaar, unser frischestes, Jens und Irina. Und da ist immer wieder die Frage, okay, sitzt der Fokus? Und zwar sitzt der nicht nur irgendwie, sondern sitzt der genau da, wo er sitzen soll. Wenn der Fokus auf der Schulter sitzt und nicht genau auf dem Auge, dann kann der Lichteinfall perfekt sein, dann kann das Brautpaar oder die Personen so schön schauen, wie sie wollen, dann wird das Bild am Ende aussortiert und weggeschmissen, gelöscht, dann war das Bild umsonst. Und auch wenn in modernen Systemkameras mittlerweile ein System verbaut ist, was automatisch Augen erkennt und automatisch in wahnsinniger Geschwindigkeit dann auch erkennt, dass es auf das Auge fokussieren soll, funktioniert das nicht immer perfekt. Aber selbst wenn das in 99% der Fälle gut funktioniert, so müssen wir doch schauen, bei uns im Leben haben wir dieses System nicht. Wir haben nicht diese Iris-Automatik wie viele Systemkameras heutzutage. Wir müssen ein bisschen mehr aufwenden, um den Fokus zu behalten. Wir können nicht blind die Kamera hinhalten und die Kamera findet das Auge und das Bild wird gestochen scharf. Wir müssen da ein bisschen mehr investieren. Und genau darum geht es im ganzen zweiten Timotheusbrief. Und in den beiden bisherigen Predigten haben wir auch schon echt schön und gut gehört, wie Paulus Timotheus, einem sehr jungen und sehr hingegebenen Christen, Mut gemacht hat, durchzuhalten. Auch und vor allem, wenn es durch schwere Zeiten geht. Und wir haben auch gehört, dass der gesamte Brief als die letzten Worte von Paulus durchaus anzusehen sind. Es hat den Charakter eines Testaments letztlich, die letzten Worte, die er mitgeben möchte, bevor er hingerichtet wurde. Wer die ersten beiden Predigten verpasst haben, die sind sehr gut und das baut ja alles aufeinander auf. Der kann die gern nachhören auf unserer Internetseite efg-hozo.de und die heutige knüpft auch eben genau daran an. Und ihr müsstet den Predigtext auf euren Blättern abgedruckt haben oder wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gern den Text mit aufschlagen. 2. Timotheus 2, 1 bis 13 und ich lese mal den Text. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht im Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich dir sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Der erste Punkt zu den Versen 1 und 2 ist, bedenke, welche Gnade wir oder du, aber wir als Christen empfangen haben. Und zunächst zu Vers 1, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wir erleben Zweifel, wir erleben Kämpfe. In den letzten Monaten haben wir von mehreren das in der Gemeinde mitbekommen, Wir haben es gerade gehört, wie es auf dem Missionsfeld aussehen kann, wie leicht wir vielleicht dazu neigen könnten, zu verzweifeln. Und vielleicht sitzt auch du heute hier und hast Zweifel, hast Kämpfe, hast vielleicht auch Anfeindungen aufgrund deines Glaubens oder aus anderen Gründen. Und ja, vielleicht stehst du, ähnlich wie Paulus uns auch im ersten Kapitel gesagt hat, von sich selbst ein Stück weit alleine da. In deinem Arbeitsumfeld, in deiner Familie vielleicht sogar, in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis. Und vielleicht bist du mutlos geworden oder kraftlos. Und genau aus dem Grund, weil es Timotheus sehr ähnlich ging, schreibt er Timotheus, dass sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Nicht in irgendetwas anderem, nicht in irgendwas, was in dir selbst liegen würde, nicht in deiner eigenen Kraft, sondern in der Gnade, die dir als Christ bereits schon widerfahren ist. Und damit wir was damit anfangen können, müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, okay, ist uns das bewusst? Wie gesagt, der Punkt, bedenke, welche Gnade wir oder du bereits empfangen hast, wenn du Christ bist. Und damit meine ich nicht, hast du die Definition auf Lager und zwei passende Bibelstellen dazu, sondern bist du in deinem Leben von der Gnade Gottes ergriffen? Und ich fand es so schön und so bewegend, letzten Sonntag die Zeugnisse hören zu dürfen, wo wir sehen können, wie mächtig Gott im Leben von Menschen wirkt, wie seine Gnade so krass sichtbar wird und so in einem schönen Gottesdienst, wo wir die Zeugnisse hören durften und die Täuflinge sehen konnten und alles, die Vergangenheit mitbekommen durften, ein Stück weit sehen dürfen, wie Gott verändert in seiner Gnade. Aber wir dürfen auch sehen, und das haben wir in der letzten Predigtreihe auch ganz deutlich gehört, dass seine Gnade nicht bei der Errettung aufhört, sondern da beginnt sie erst zu wirken. Das ist erst der Anfang. Und da sagt Paulus zu Timotheus, sei stark in der Gnade in Christus Jesus. Und in Vers 2, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und sicher können wir sagen, dass Timotheus eine Leitungsposition hatte. Er hatte eine Verantwortung als ein junger Leiter, als jemand, der Gemeinden auch vorstehen sollte. Und ja, dieses Prinzip und der ganze Brief ist ganz stark auch auf Leitungspersonen in der Gemeinde ausgerichtet und die sind vor allem dazu aufgefordert, dieses Prinzip zu leben. Aber letztlich ist dieses Prinzip nichts, was an dem Rest der Gemeinde vorbeigeht, weil letztlich ist es nichts anderes als der Missionsauftrag selbst, geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen und lehrt sie halten, was ich euch geboten habe. Das war schon immer der Auftrag der gesamten Gemeinde. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was hat denn Christus geboten? Was beinhaltet denn diesen Missionsauftrag, diesen Missionsbefehl, den wir bekommen haben? Was hat Jesus denn vorgelebt, wo er dann seinen Jüngern sagen konnte, geht und macht zu Jüngern, macht wiederum zu Nachfolgern. Ihr hattet mich jetzt 3 Jahre bei euch, ich habe euch ausgewählt, ihr wart bei mir Tag und Nacht, habt mich erlebt, wie ich in unterschiedlichen Situationen reagiere, was ich gesagt habe, worum es wirklich geht und nun seid ihr in der Reihe, das weiterzugeben. Und er hat eben genau das vorgelebt, und zwar ein Leben allein zur Ehre Gottes, das darin bestand, rauszugehen, Menschen von Gott zu erzählen, Menschen zu Jüngern, zu Nachfolgern oder wie das Wort auch durchaus übersetzt werden kann, zu Schülern zu machen. Und zwar nicht zu Schülern von sich selbst, sondern letztlich von Gott, dass sie Gott als ihren Herrn einfach haben und sie einfach nur diejenigen sind, die ihnen auf den ersten Schritten helfen, sodass sie irgendwann selbstständig reife Christen werden. Und all das hat Jesus getan, indem er diente, indem er sich selbst nicht an erste Stelle setzte, sondern das geistliche Wohl der Menschen und den Willen des Vaters im Fokus hatte. Alles hat sich darum gedreht. Sein Leben ist gekennzeichnet von selbstaufopfernder Liebe und von Hingabe. Und auch Paulus, der das Timotheus schreibt, schreibt es als einer, der das selbst erlebt hat und selbst in einer Situation ist, in der er es erlebt. Als Paulus zum Glauben gekommen war, war der Rest der Gemeinde total skeptisch, hat gesagt, wow, diesen Radikalen, der bisher die Gemeinde verfolgt hat, den nehmen wir erstmal nicht so auf. Wer weiß, ob das vielleicht nicht nur eine Masche von ihm ist, dass er gesagt hat, er ist jetzt Christ geworden. Nein, die Gemeinde war skeptisch. skeptisch am Anfang, aber es gab einen aus der Gemeinde, der es nicht war, und zwar Barnabas, der ihn dann aufgenommen hat und zur Gemeinde geführt hat. Und Barnabas war auch sein Mentor. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 9 und 11, dass er mindestens ein Jahr lang mit Barnabas oder von Barnabas und später mit Barnabas zusammen gelernt hat. Also Paulus weiß ganz genau, wie hilfreich, wie wichtig das ist, und er spricht da auch aus eigener Erfahrung. Er spricht nicht als jemand, der das selbst nie erfahren hätte. Und er fordert Timotheus eben auf, genau das weiterzugeben. Und was er in diesem Brief und in diesen Versen, die wir uns jetzt auch anschauen, ganz, ganz deutlich macht, ist, dass er sagt, das ist das, worauf es letzten Endes wirklich ankommt. Das ist letztlich das, was zählt, das Einzige, was wirklich Bestand hat. Und das bis heute. Am Ende unseres Lebens zählt nicht, was wir menschlich hier auf dieser Erde erreicht haben. Am Ende ist es egal, wo wir gearbeitet haben, wie hoch unsere Rente ist, wie schön unser Haus, unser Garten, unser Auto ist. Es wird am Ende sowas von egal sein. Das wird sich auch nicht in die nächsten Generationen vererben. Aber was sich vererben wird und was Ewigkeitsbestand hat, das ist, wenn wir zur Ehre Gottes leben, wenn wir diesem Auftrag folgen, wenn wir, wie es hier heißt, stark in der Gnade Jesu Christi sind, weil das wird automatisch auch zu ganz praktischen Auswirkungen in unserem Leben führen. Und was auch ganz deutlich wird, ist, dass genau dieser Weg mit Gott kein Sonntagsspaziergang ist. Er ist von Herausforderungen, von Anfeindungen, von Problemen, von Versuchungen und Anfechtungen geprägt. Und auch Jesus selbst hat das von Anfang an deutlich gemacht, ganz deutlich, und es nie verheimlicht. Er hat es nie schöner gesprochen oder überhaupt schön gesprochen auf einer menschlichen Ebene, sondern er hat gesagt, Leute, wenn ihr mir nachfolgt, das kostet euch alles. Und Paulus tut es ja auch, er lebt es, und er schreibt diesen Brief, diesen ermutigenden Brief aus der Gefängniszelle. Und das führt uns zu dem zweiten Punkt, zu den Versen 3 bis 6. Bedenke, wer du bist. Und ich lese zunächst nur den Vers 3. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Christi. Und Paulus als ein geistlicher Leiter und Timotheus Mentor, er war sein Mentor, als ein treuer Christ, schreibt das eben in der Situation, die er selbst erlebt. Und dieses Wort erdulde müsste genau übersetzt eigentlich bedeuten mit erdulden. Also erdulde mit oder mit leiden, mit durchmachen, mit erleben. Also es ist nicht nur, mach du mal irgendwas und halt einfach durch, bleib mal klar stehen, sondern er sagt, leide mit. Und das sagt er aus einer Situation, wo er selbst leidet. Das heißt, er redet auch hier nicht von etwas, was er nicht kennt, sondern er lebt dieses Leiden um Jesu Christi willen. Lebt er Timotheus und so vielen anderen und uns bis heute vor. Auch hier dieser Aufruf an uns. Es ist nichts, wozu wir aufgerufen werden. Weder Jesus noch Paulus rufen zu irgendetwas auf, was sie nicht selbst auch in ihrem Leben gelebt haben. Und das dürfen wir eben. Paulus hat gelitten und Christus hat gelitten. Und wenn wir den Fokus auf das Wesentliche behalten und bedenken, worum es wirklich geht, wie dieser Punkt es auch aussagt, dann werden wir uns nicht von diesen Widrigkeiten in der Welt bestimmen lassen. Wir werden sie, so wie so viele Glaubenszeugen, nicht nur im Neuen Testament, bis heute, Menschen, die freudig die Folgen, die Leiden, die Konsequenzen ihres Lebens mit Gott in Kauf nehmen. Nicht nur mit Zähneknirschen, sondern sie sagen, ja, ich weiß, es ist wichtig, es ist das Wichtigste überhaupt und es ist mir so wichtig, dass mir egal ist, was sonst passiert. Und in der Hinsicht geht es uns hier in Deutschland besser als in höchstwahrscheinlich fast jedem anderen Land dieser Welt. Dass es uns bisher zumindest sehr wenig gekostet hat. Aber wir dürfen das freudig in Kauf nehmen, weil wir wissen, worum es geht. Nämlich um die Ewigkeit, um unseren Heiland und Retter und darum, dass Menschen, die heute noch verloren sind, es morgen nicht mehr sind. Menschen, die heute noch Gott verachten, es morgen nicht mehr tun. Und was Paulus hier deutlich macht, ist, Widrigkeiten und Probleme sind normal. Das hat auch Joni vor 2 Wochen ganz deutlich gesagt. Wir müssen mit Widerstand rechnen. Und ein Vers, der das so gut auf den Punkt bringt, könnt ihr mal mit aufschlagen, falls ihr die Bibeln habt, Johannes 15, Vers 20. Wo steht, gedenkt an das Wort, das ich euch zu euch gesagt habe. Das spricht Jesus und sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das heißt, wir dürfen keine unrealistische Erwartung an unser Leben in der Nachfolge haben, sondern auf das schauen, was wir in seinem Wort, in Gottes Wort so deutlich sehen. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, können wir denn auch überhaupt was anderes erwarten? Können wir denn einer Welt, die in Sünde gefallen ist, irgendwas anderes erwarten? Erwarten wir denn, jubelnd willkommen geheißen zu werden? Ja, Jesus wurde es, aber auch nur ganz kurz, als er nach Jerusalem einzog. Es war sehr, sehr höchst, sehr wahrscheinlich, dass ein Großteil der Menge, die ihn bejubelt hat, als er nach Jerusalem einzog, auch in der Menge stand, die später geschrien hat, kreuzigt ihn. Das war ein kurzzeitiger Hype, aber als es hart auf hart kam, war auf einmal die Bewunderung weg und sobald es etwas kosten könnte, sofort ins Gegenteil ausgeschlagen. Und wir selbst waren ja auch so, bevor wir zum Glauben kamen. Wir selbst haben ihn auch nicht willkommen geheißen. Wir selbst haben es auch nicht ernst genommen und haben es vielleicht belächelt, waren Skeptiker, mindestens das, aber vielleicht auch Lästerer und haben uns über Gott und seine Gnade lustig gemacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt stehen wir im Dienst und in den nächsten drei Versen, die jetzt dann folgen, bringt Paulus drei Vergleiche, womit unser Leben als Christen sehr treffend beschrieben werden kann. Und was ganz wichtig ist bei diesen drei Vergleichen, es geht bei diesen Beispielen nicht darum, was passiert, wenn diese Vergleiche nicht auf unser Leben als Christen zutreffen, sondern es geht darum, dass sie diese Vergleiche einen Normalzustand, etwas Selbstverständliches, was im Leben eines Christen vorhanden sein sollte, beschreiben. Es geht nicht darum, erst recht nicht darum, dass wir unsere Rettung verlieren könnten, wenn diese Dinge nicht auf uns zutreffen oder dass wir unsere Rettung irgendwie erhalten müssten, sondern es geht darum, wie er es geschrieben hat in Vers 3, was einen guten Streiter Jesu Christi ausmacht. Das bitte bei diesen drei Beispielen, die jetzt folgen, immer im Hinterkopf behalten. Das erste in Vers 4, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Wie gesagt, es ist etwas Selbstverständliches, was Paulus hier eigentlich sagt. Und mit anderen Worten könnten wir hier sagen, wer Kriegsdienst leistet, leistet Kriegsdienst. Punkt. Also, was eigentlich überflüssig ist, überhaupt zu erwähnen. Eine Selbstverständlichkeit. Weil es doch klar ist, dass jemand, der im Krieg steht, ein Soldat, der dafür angeheuert wurde, sich anheuern hat lassen, bewusst auch diese Entscheidung getroffen hat, dass der nicht Antiquitätenhändler ist. Er ist Soldat. Und weil er Soldat ist, kann er ja dennoch trotzdem nebenher sich für Antiquitäten interessieren. Und er kann durchaus auch welche besitzen, aber trotzdem müssen die Prioritäten passen. Also das heißt, dass er als Soldat seinen Biedermeier-Schreibtisch nicht mit auf Schlachtfeld schleppt. Es bedeutet auch, dass er nicht seinen Kommandeur anruft und sagt, hey, könnte ich denn nicht vielleicht mein Land vom Homeoffice aus verteidigen, weil ich habe Angst, wenn die Feinde hier einmarschieren, dass meine Chesterfield-Couch kaputt geht. Die ist ganz teuer und selten. Nein, es ist so klar, dass bei einem Soldaten die Prioritäten richtig sitzen müssen. Und es wäre total lächerlich, wenn eine der beiden überspitzten Beispiele jetzt tatsächlich zutreffen würden auf einen Soldaten. Als Soldat gibt es Prioritäten. Und wenn diese Prioritäten greifen, ist alles andere nebensächlich. Und genau das macht einen Soldaten aus. Während andere, die Bevölkerung, sich berechtigterweise verkriechen und fliehen kann und in Schutz bringen kann, ist es der Soldat, der genau das nicht tun kann. Weil als Soldat seine Vorlieben und auch seine eigene Sicherheit nicht im Fokus steht, nicht vorrangig, sondern zweitrangig ist. Und wenn hier steht mit Geschäfte des Lebensunterhalts, also dass er sich da nicht rein verstricken lässt, ist nicht gemeint, dass es verkehrt ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder zu bestreiten, sondern ganz im Gegenteil, wir sollen arbeiten. Es ist unser Auftrag zu arbeiten, aber dieses kleine Wort verstricken ist hier ganz, ganz wichtig. Es taucht nur zweimal im Neuen Testament auf und das zweite Mal in 2. Petrus 2, Vers 20, das packe ich mit den Hausreisleitfaden, ist spannend zu sehen, in welchem Zusammenhang das dasteht. Aber dieses Wort verstricken bedeutet so viel wie gefangen nehmen lassen. Also sich derart von dem, von den Geschäften des Lebensunterhalts vereinnahmen zu lassen, dass für den eigentlichen Dienst keine Kapazität mehr übrig ist. Und genau dazu sind wir aufgerufen, zu schauen, wie sind unsere Prioritäten? Habe ich überhaupt Kapazitäten dafür, so nachzufolgen, wie ich sage, dass ich nachfolgen möchte? Oder muss ich ausmisten? Das zweite Beispiel in Vers 5. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Auch hier sagt er, dass es doch völlig normal ist, dass wenn ich an einem Wettkampf teilnehme, ich erstmal weiß, worum geht's überhaupt. Was sind die Regeln? Ich fange ja nicht an, mit in der Nationalmannschaft Fußball zu spielen als Wrestler und sage, ach, ich habe bisher halt einen anderen Sport gemacht, ich werde da schon irgendwie unterkommen, sondern das erfordert sowohl körperliches Training und Disziplin als auch das Wissen, dass es beim Wrestling andere Regeln gibt als auf dem Fußballfeld. Also auch hier wieder etwas, was eigentlich gar nicht erwähnt werden müsste, was total auf der Hand liegt. Aber Paulus erwähnt es trotzdem. Und bevor wir eben überhaupt teilnehmen, bevor wir in die Nachfolge gestartet sind, mussten wir ja auch abwägen. Glauben wir das wirklich? Wollen wir wirklich nachfolgen? Und auch Jesus hat ganz deutlich herausgestellt, überschlage die Kosten, weiß, oder du musst wissen, was das für dein Leben bedeutet. Dein Leben geht nicht einfach so weiter wie bisher, nur dass du halt jetzt sonntagmorgens in den Gottesdienst gehst, sondern es wird sich dein ganzes Leben auf den Kopf stellen, wenn du mir nachfolgst. Und wir können da auch ganz deutlich sehen, dass Sieg und Niederlage im geistlichen Leben genauso wie im Wettkampf ganz stark davon abhängen, ob wir die Regeln kennen, aber auch, ob wir unseren Leib, unseren Körper, genauso wie ein Athlet, das ist das Bild eines Athleten, ob wir unseren Leib unter Kontrolle haben, mit allen Lüsten, die wir empfinden, mit allen Neigungen, die wir haben. Der sechste Punkt, Vers 6, zweiter Punkt, Entschuldigung, Vers 6, der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Dieses Beispiel hier bezieht sich auch höchstwahrscheinlich auf die Lohnarbeiter dieser Zeit, die je nachdem, was sie geleistet haben, vergütet wurden. Und es ist ja auch ein völlig logisches und gerechtes Prinzip, dass die das bekommen, was sie leisten. Und wenn jemand nicht leistet, das dann auch nicht bekommt. Und wie gesagt, hier im Hinterkopf behalten, es geht nicht um die Errettung, nicht darum, dass wir unsere Errettung verdienen. Wir kommen gleich noch drauf, worum das letztlich wirklich geht. Es ist ein gerechtes Prinzip. Und es geht darum, dass Gott seinen Segen verheißt, wenn wir als treue Christen oder wie Paulus es ausdrückt, als gute Streiter Christi unterwegs sind. Da liegt ein Segen darauf, da liegen viele Verheißungen drauf. Und das beginnt mit unserer Errettung. Dass wir errettet sind, ist die Ausgangssituation. Das ist die Grundregel Nummer eins, die eingehalten werden muss in diesem Wettkampf, dass wir überhaupt erst errettet sind. Der Ackersmann, der sich müht. Also nicht der Ackersmann, der da sitzt und Däumchen dreht, sondern der, der sich müht. Also der, der rausgeht und den Boden pflügt, auch wenn er hart ist, auch wenn er steinig ist, die Steine rausholt, der das Feld bewässert, auch wenn er das Wasser von weit her vielleicht heranschaffen muss. Er ist derjenige, der rausgeht und arbeitet, egal wie das Wetter ist. Derjenige, der weiß, wann welche Jahreszeiten sind und was er zu welcher Jahreszeit tun muss, damit am Ende auch was dabei rauskommt. Er ist derjenige, der Unkraut von der Frucht unterscheiden kann und dann auch nicht zusieht, wie das Unkraut wächst, sondern das Unkraut entfernt. Und im Gegensatz zu einem Soldaten, der viel in die Vorbereitung steckt, oder auch ein Athlet, der viel in die Vorbereitung steckt, dann mal einen Kampf oder einen Wettkampf hat und das Ergebnis im Normalfall relativ schnell klar ist, ist der Ackersmann, der hier erwähnt wird, oder die Aufgabe des Ackermanns durchaus deutlich mühsamer als die des Athleten insofern, oder hat einfach einen anderen Charakter insofern, dass er seine Früchte lang nicht so schnell sieht. Und deshalb erfordert diese Arbeit und dieser Vergleich, der hier angestellt wird mit unserem Leben als Christen, besondere Hingabe, besonderen Glauben, aber auch vor allem besonderes Vertrauen auf Gott. weil der Lohn eben nicht unmittelbar sichtbar ist. Man bekommt den Lohn nicht direkt nach der Anstrengung, aber man unternimmt die Anstrengung im Wissen und im Vertrauen darauf, dass es eine Erntezeit geben wird, dass es ja, Früchte geben wird. Und in Bezug auf unsere Nachfolge, im Vergleich zu einem Ackerfeld, wird der Lohn niemals gering ausfallen, ungerecht sein oder ganz ausbleiben. Denn Gott ist treu und hält, was er verspricht. Und bezogen auf diese drei Vergleiche, die Paulus hier anstellt, kommen wir jetzt zu unserem dritten Punkt und schreibt er in Vers 7. Der dritte Punkt heißt, bedenke, worum es geht, die Verse 7 bis 13. Bedenke die Dinge, die ich dir sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Dieses Wort bedenke, auch wenn es viele Wörter im Neuen Testament gibt, die Ähnliches ausdrücken, aber dieses eine Wort, was hier verwendet wird, kommt im gesamten Neuen Testament nur ein einziges Mal vor, und zwar nur an dieser einen Stelle. Es ist interessant, wenn wir uns den Kontext vor Augen halten. Es ist quasi Paulus Testament. Die Zusammenfassung, alles, was er Timotheus und uns letztlich mitgegeben hat auf den Weg. Und da sagt er, bedenke die Dinge, die ich dir sage. Und dieses Bedenken bedeutet über etwas brüten. Nicht 5 Minuten drüber nachdenken und sagen, macht Sinn, macht keinen Sinn, macht ein bisschen Sinn, sondern drüber zu brüten, nachzudenken, sich etwas kosten zu lassen, wirklich abzuwägen und etwas gründlich und etwas ganz verstehen. Das steckt in diesem Wort drin, bedenke. Also bei dem Streben danach, ein guter Streiter Christi zu sein, sollen wir mehr Denkleistung und mehr Energie stecken als in all das Restliche, was wir hier in unserem Leben zu tun haben. Ob es die Karriere ist, ob es die Partnerwahl ist, ob es der Hausbau oder der Wohnungskauf oder die Urlaubsplanung ist. Und wieso? Das liegt auch auf der Hand. Weil diese ganzen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, die wir in dieser Welt treffen müssen, die Entscheidungen, die anstehen, die Mühen, die wir auch da reinstecken müssen, die sind alle diesem einen Punkt untergeordnet. Und wenn sie diesem einen Punkt nicht untergeordnet sind, dann läuft unser ganzes geistliches Leben schnell aus dem Ruder. Und wie er hier auch sagt in Vers 7, bedenke die Dinge, die ich dir sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Und das ist ein Prinzip, was wir immer und immer und immer wieder im Alten und im Neuen Testament so deutlich sehen. Wir sollen lesen, wir sollen uns ernsthaft damit befassen, fragen, was bedeutet es für mein Leben heute? Und dann wird der Herr uns Verständnis dafür geben. Dann werden wir nicht zähneknirschend sagen, ach, leider darf ich das ja jetzt nicht tun, weil ich ja schließlich so und so ein Christ bin. Nein, wir werden das Verständnis dafür bekommen, dass es richtig, dass es gut und das einzig Sinnvolle ist, Gott an erste Stelle zu setzen in unserem Leben. Und in Vers 8 geht er weiter, sagt, halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Also bei all dem Streben ist das Wichtige auch, vor allem das Wichtige, Jesus Christus im Gedächtnis zu halten. Wie? Durch Gespräche. Und ich denke auch da wieder, der Gottesdienst letzte Woche, ist es so schön, Zeugnisse zu hören, weil Gott groß gemacht wird, weil Christus groß gemacht wird. Aber das kann auch in Gesprächen, die wir so miteinander führen, so oft der Fall sein. Wir merken es in der Jugend immer wieder, wir merken es im 20+, wenn Menschen Zeugnis geben, wie auferbaulich das ist und wie schön Gott immer wieder dann im Zentrum steht und alle nur sagen können, Wahnsinn, wie Gott arbeitet und wie Gott wirkt. Natürlich auch Gebet und Zeit mit Gott. Wir haben es vorhin gehört und es ist etwas, was wir schon immer und oft gehört haben, aber selbst eine Missionarin, die seit 20 Jahren auf dem Feld ist, kommt nicht drum herum, immer wieder ins Gebet und zum Wort zurückzukehren. Wir werden niemals als Christen darum kommen. Im Gegenteil, umso mehr wir wachsen, werden wir immer mehr Liebe und immer mehr Hingabe für das Wort haben und wir sehen, dass es immer wichtiger wird in unserem Leben. Und zuletzt auch Jesus im Gedächtnis halten durch das Gedächtnismahl, durch das Abendmahl. Da hatten wir auch vor kurzem eine Predigt drüber im Rahmen auch der letzten Predigtreihe mit. Vers 9, indessen, also halte, Vers 8, im Gedächtnis Jesus Christus und dann Vers 9, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Paulus steht im Dienst, erduldet die Ketten, ist in Ketten gebunden und während das so ist, kann er aus voller Überzeugung sagen, das Wort Gottes ist nicht gekettet. Das Wort Gottes wirkt weiter. trotz dieser menschlich betrachtet auswegslosen Situation. Wie, wissen wir nicht. Ob durch diesen Brief, mit Sicherheit, hat dadurch sein Wort absolut nochmal weiter gewirkt und Kraft entwickelt, aber selbst in seiner Situation dort. Wir wissen nicht, Paulus war mit Sicherheit ein Zeugnis für die Wächter dort im Gefängnis. Er war mit Sicherheit ein Zeugnis, als er vor Gericht stand. Er war mit Sicherheit ein Zeugnis auch durch die Briefe, die er an andere geschrieben hat. Wir wissen, dass es deutlich mehr Briefe gab, als die, die uns übermittelt wurden. Das heißt, in jeder Situation geht es darum, dass, ja, egal wie gekettet wir vielleicht sein mögen, trotzdem Gott und sein Wort nicht gekettet sind. Und weil er das weiß, kann er Vers 10 schreiben, weil das Wort Gottes nicht gekettet ist. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Paulus, wie auch sein und unser Herr Jesus Christus, erträgt all diese Widrigkeiten standhaft um der Auserwählten willen. Nicht für sich, nicht damit Leute ihn 2000 Jahre später bewundern und sagen, wow, dass der so standhaft geblieben ist im Gefängnis, toll, sondern um der Auserwählten willen. Das heißt, diejenigen, die Gott auserwählt hat, die zum Glauben kommen werden, um der dort willen, die jetzt noch nicht gläubig sind, für sie. Und auch hier sehen wir so schön, der Blick völlig von sich weggewandt, sowohl bei Paulus als auch bei unserem Herrn Jesus Christus. Der Blick von sich weg, der Fokus allein auf das, was wirklich zählt, was Gottes Plan und was sein Wille ist. Wieder, beide, Christus als auch Paulus, rufen uns nicht zu etwas auf, was sie nicht selbst getan haben. Damit auch sie, also die Auserwählten, die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Den Blick auf die Ewigkeit gerichtet, nicht die paar Jahre, die wir auf dieser Erde hier haben. Und jetzt zitiert Paulus hier etwas, wovon wir ausgehen können, dass es sich um eine Art Glaubensbekenntnis oder um eine, vielleicht auch um eine Liedstrophe handelt, die die ersten Christen damals ja, öfter wiederholt haben, die zumindest bekannt war. Wir sehen zumindest im Urtext, dass das in Versform oder in Strophenform quasi gesetzt wurde. Und es beginnt mit Vers 11, wo er sagt, also glaubwürdig ist das Wort, damit bezieht er sich auf diesen Vers oder auf dieses Bekenntnis, was es auch war von beiden. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Und das ist genau das, was wir letzte Woche hier sehen konnten bei der Taufe, als symbolisch gezeigt wurde, was es bedeutet. Unser altes Leben in den Tod gegeben und wir leben jetzt mit Christus und für Christus allein. Und das ist die ganz normale Folge davon, wenn wir Christen sind, wenn wir wiedergeborene Christen sind. Vers 12, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wir haben die Verheißung, dass wir eines Tages mit ihm herrschen werden. Wie das im Einzelnen ausschaut, das würde jetzt den Rahmen total sprengen. Wichtiger vielleicht noch ist der zweite Teil oder für uns noch relevanter, ein Teil, der oft Fragen und Zweifel und vielleicht auch manchmal Krisen auslösen kann, wenn er falsch verstanden wird. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Was bedeutet das? Damit ist nicht das gemeint, was Petrus getan hat. Hier steht im Griechischen auch ein anderes Wort als in Matthäus 26, Vers 34, wo wir davon lesen, wo Jesus ankündigt, dass Petrus ihn verleugnen wird. Hier steht ein anderes Wort. Zwar können beide Wörter mit verleugnen übersetzt werden, aber hier ist das Schöne, dass das Griechisch eine ganz andere Dimension noch hat, die wir im Deutschen nicht so einfach, zumindest mit wenigen Worten, zum Ausdruck bringen können. Auf jeden Fall bei der Verleugnung Petrus sehen wir, es war eine Verleugnung, die spontan war. Also er war einer Stresssituation, sage ich jetzt mal, ausgesetzt und er hat aus Angst Jesus verleugnet. Aber wir sehen, dass es nicht das gleiche Verleugnen ist wie hier, in dem er danach rausging. Er ging direkt anschließend raus und weinte bitterlich. Also er hat direkt gemerkt, es war total falsch. Er hat direkt Buße getan. Und wir sehen in seinem späteren Glaubensleben, dass er ganz stark gegründet ist, dass er später auch als Märtyrer sogar gestorben ist. Das Wort, was hier verwendet wird, der Aspekt, der im Griechischen mitschwingt, bedeutet ein endgültiges Verleugnen. Also dieses Begriff, dieses Wort steht auch im Futur. Also wenn ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt später ihn verleugnen werdet, dann wird er euch auch verleugnen. Also es geht hier um ein endgültiges Ablehnen. Also auch dieses Wort in diesem Kontext kann auch mit ablehnen, also verleugnen und ablehnen übersetzt werden. Und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Und auch aus dem Gesamtkontext der Bibel können wir ganz deutlich sehen, dass Ersteres, also dass wir nicht die Angst haben müssen, dass wir, wenn wir mal versagen darin, Stellung zu beziehen als Christen, dass wir deshalb verleugnet werden würden, überhaupt nicht. Wir sehen, dass Gnade bei Gott ist. Wir sehen, dass es so ist. Und worum es hier letztlich geht, also dieses endgültige Ablehnen, das kann nur ein Nicht-Christ tun. Das kann kein Christ tun, weil er es ein für alle Mal errettet. Und dann kommen wir noch zu Vers 13. Auch ein Vers, der manchmal sehr schwierig nur zu verstehen ist. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das Wort untreu oder auch ungläubig ist im Griechischen dasselbe. Zumindest hier in diesem Kontext wird zweimal die gleiche Wortwurzel verwendet. Es gibt viele Wörter für ungläubig und es gibt auch mehrere Wörter für untreu. Aber in diesem Zusammenhang werden die gleichen Wörter, wird dieses Wort verwendet, was eben beides bedeuten kann. Und hier bezieht es sich auch auf den rettenden Glauben. Also wenn ein Mensch ungläubig ist, wenn wir untreu sind, das heißt nicht, wenn ich als Christ untreu bin, ist ja wurscht, Gott ist ja treu, dann also kann ich untreu sein, wie ich will. Das hat mit Christen nichts zu tun, sondern es geht darum, wenn wir ungläubig sind, dann ist Gott treu. Das heißt, anstatt es als eine Entschuldigung herzunehmen, was ich schon oft erfahren habe leider, dass Christen sagen, ach, es ist eben genauso, ist es eigentlich genau das Gegenteil und zwar eine Drohung. Aber auch keine Drohung an Christen, sondern eine Drohung oder eine Warnung an Nicht-Christen. Und zwar, wenn Christen, Menschen ungläubig sind, dann ist Gott doch treu. Und zwar insofern, dass er gerecht sein wird. Wenn wir Gottes Gerechtigkeit nicht in Anspruch nehmen, dann werden wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen müssen. Und das kann kein Mensch. Darauf bezieht sich dieses Treu und Untreu-Sein. Unser Thema, und damit will ich schließen in dieser Reihe, ist Fokus. Und wir haben sowohl hier in dem Text als auch in den anderen beiden Predigten schon so viele Gründe dafür gesehen, weshalb wir unseren Fokus auf Christus gerichtet haben sollen und es auch werden, wenn wir gute Streiter Christi sind und wenn wir treue Nachfolger sind. Und auch wenn diese Vergleiche vor allem, die wir hatten, diese drei Metaphern, die Paulus verwendet hat, an unser Leben ansetzen, dann könnte es vielleicht den Effekt haben, dass wir sagen, boah, ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Und es ist gut, wenn dieser Effekt da ist, aber weder ist dieser Text dafür geschrieben, noch hat Paulus Timotheus das geschrieben, um ihm zu sagen, hey, schau mal, wie du da stehst, schön versagt, sondern im Gegenteil, dieses Ganze geht darum, Timotheus Mut zu machen und ihn anzuspornen und treu zu sein. Und ich hoffe, dass wir aus diesem Text und aus diesen Beispielen vor allem was für uns mitnehmen können, für unser Leben ganz praktisch. Nicht gebeutelt jetzt hier rausgehen, sondern sagen, ja, es gibt Baustellen, aber motiviert darf ich rangehen, weil ich weiß, dass ich da nicht allein dran arbeiten muss. Wir haben Geschwister in der Gemeinde, wo wir zusammen dran arbeiten dürfen und vor allem den Herrn, der auch an uns arbeitet und mit uns an uns arbeiten möchte. Und ich habe mir nur kurz gedacht, wenn wir jetzt das Finale irgendwann mal anschauen oder Halbfinale, dann werden sich die Fußballer im Wembley-Stadion nicht über die 60.000 Fans beschweren, die sie das ganze Spiel über anbrüllen und sagen, was wollt ihr, haltet doch mal den Mund, wir spielen doch schon so, wie wir wollen. Oder wir geben doch schon das Beste. Nein, im Gegenteil. Wenn wir verstehen, dass das ein Ansporn ist und kein Schlag auf den Kopf, dann werden wir dankbar dafür sein. Genauso wie die Fußballer dankbar dafür sind und die Moral steigt, wenn sie angefeuert werden. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde da auch immer mehr an diesen Punkt hinkommen, dass wir das nicht als Entmutigung sehen, sondern dass wir es als Ermutigung sehen, als Ansporn, als Motivation und dass wir es wirklich richtig verstehen als eine enorme Unterstützung. Und das tut Paulus hier mit Timotheus und letztlich sollen wir, jeder, der wir als Christen unterwegs sind, genau das Gleiche mit Mitchristen tun, in der Gemeinde, in der wir sind. Und zwar den Fokus auf das legen, was wirklich wichtig ist, nämlich auf Gott und uns dabei helfen, gegenseitig den Fokus darauf zu richten.